Abschnitt 17.2 Psychische Veränderungen. Kognitive Veränderungen. Unter den kognitiven Veränderungen im Jugendalter ist die Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit durch die Myelinisierung von Nervenbahnen besonders hervorzuheben. Damit verbunden kommt es nicht nur zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit, siehe unter anderem Kunert, Derichs und Irle 1996, sondern laut Case 1992 auch zu Gedächtnisverbesserungen. So geht beispielsweise Baddeley 1986 davon aus, dass eine höhere Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit mit verbesserten Rehearsal-Prozessen im Arbeitsgedächtnis verbunden ist. In Pfadanalysen konnten Fry und Hale 1996 zeigen, dass entwicklungsbezogenen Verbesserungen bei der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses zukommt und das Arbeitsgedächtnis wiederum eine zentrale Rolle bei der Intelligenzentwicklung einnimmt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass es durch die Zunahme der Verarbeitungsgeschwindigkeit insbesondere bei der fluiden Intelligenz zu Zuwächsen kommt. Hier wird im Jugend- und frühen Erwachsenenalter ein Maximum erreicht. Mit der zunehmenden kortikalen Reifung im Verlaufe des Jugendalters kommt es nicht nur zu einer Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit, sondern auch zu wesentlichen Verbesserungen bei der Handlungsplanung und Handlungskontrolle, die der zentralen Exekutive zugeordnet werden. Es geht dabei einerseits darum, erwünschte Ziele zu definieren, und andererseits um die Kompetenz, Emotionen und Verhalten so zu regulieren, dass erwünschte Ziele erreicht werden können. Diese Fähigkeit zur Selbstregulation gehört laut Lohaus und Glür 2014 zu den basalen Kompetenzen, die im Entwicklungsverlauf erworben werden müssen, wobei gerade dem Jugendalter hier besondere Bedeutung zukommt. Ein hoher Stellenwert bei der Selbstregulation kommt dem Umgang mit Emotionen und mit Verhaltensweisen zu, die einer erfolgreichen Zielerreichung im Weg stehen. Es kommt darauf an, hinderliche Emotionen wie Ängste oder Verhaltenstendenzen wie Impulsivität so zu regulieren, dass eine Zielerreichung ermöglicht wird. Dabei können Selbstkontrolltechniken zum Einsatz gelangen, die die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Zielhandlung richten und alternative Handlungsimpulse unterdrücken, wie beispielsweise den Impuls, eine Lernhandlung zu unterbrechen, um zunächst ein spannender erscheinendes Videogame zu spielen. Dazu gehören weiterhin Emotionsregulationstechniken, um positive oder negative Emotionen im Sinne einer Zielerreichung zu beeinflussen. Dazu können bewusst oder unbewusst Strategien zur Verstärkung oder Abschwächung von Emotionen zum Einsatz gelangen, wie beispielsweise Ablenkungstechniken. Durch die Reifung des präfrontalen Kortex kommt es im Laufe des Jugendalters zu einer zunehmenden Verbesserung der Kompetenz zur Selbstkontrolle und im Zusammenhang damit auch zu einer Verbesserung der Emotionskontrolle. Eine weitere kognitive Entwicklungslinie bezieht sich auf die Zunahme des abstrakten und formal-logischen Denkens. Schon in der kognitiven Theorie Piagets, die im Kapitel 2 besprochen wurde, wurde der Übergang vom Kindes- in das Jugendalter mit einer Zunahme des formal-logischen Denkens in Verbindung gebracht. Die erhebliche Erhöhung der Verarbeitungsgeschwindigkeit und die damit verbundenen Automatisierungstendenzen bei Denk- und Handlungsroutinen setzen kognitive Kapazitäten frei, die verbesserte, abstrahierende Kategorisierungsleistungen und auch verbesserte logische Schlussfolgerungen erlauben. Trotz der kognitiven Entwicklungsfortschritte bleibt der Aufmerksamkeitsfokus von Jugendlichen häufig zunächst stark auf sich selbst gerichtet. Dieser Jugend-Egozentrismus führt dazu, dass die eigene Erscheinung sowie das eigene Erleben und Verhalten in den Mittelpunkt rücken, was gleichzeitig zu Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen führen kann. Siehe dazu Elkind 1967. Jugendliche setzen sich häufig sehr intensiv mit sich und ihrem Selbst auseinander, was im Kindesalter in dieser Form noch nicht zu beobachten ist. Die starke Beschäftigung mit der eigenen Person, die der Identitätsfindung dient, bedeutet auf der anderen Seite, dass andere Blickwinkel wenig beachtet werden, obwohl grundsätzlich die Fähigkeit zur Perspektivübernahme vorhanden ist. Der starke Fokus auf die eigene Person verleitet Jugendliche nicht selten zu der Annahme, dass nicht nur sie selbst, sondern auch andere Personen starke Aufmerksamkeit auf sie richten. Sie sehen sich wie auf einer großen Bühne, umgeben von einem imaginären Publikum, imaginary audience, das sie beobachtet und bewertet. Das führt dazu, dass häufig die Wichtigkeit des eigenen Denkens und Handelns überschätzt wird. Als Folge werden beispielsweise eigene Fehler überbewertet, da man davon ausgeht, dass die gesamte soziale Umgebung sie beobachtet hat und nicht mehr vergessen wird. Es kommt dadurch nicht selten zu Überdramatisierungen. Verbreitet ist weiterhin der Glaube an die Einzigartigkeit des eigenen Denkens und Handelns. Personal Fable. Dies bedeutet, dass Jugendliche nicht selten meinen, ihr eigenes Erleben und Handeln sei grundlegend von dem Denken und Handeln anderer Menschen verschieden und könnte, als Konsequenz, auch nur schwer von anderen Personen nachvollzogen werden. Als Folge stellt sich das Gefühl ein, von der sozialen Umgebung unverstanden zu sein. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass sich im Jugendalter entscheidende Fortschritte bei der kognitiven Entwicklung einstellen, die sich sowohl strukturell auf der Ebene der Gehirnentwicklung nachweisen lassen, als auch funktionell, indem sich Verbesserungen beim Lernen und Gedächtnis und bei den Denkoperationen, Zunahme der Abstraktionsfähigkeit, formal-logisches Denken zeigen. Auf der anderen Seite zeigen sich spezifische Denkmuster, die für das Jugendalter charakteristisch sind, die einerseits der Identitätsfindung dienen und andererseits auch Probleme im Hinblick auf die eigene Person und die soziale Umgebung hervorrufen können, wie beispielsweise der Jugend-Egozentrismus. Emotionale Veränderungen. In emotionaler Hinsicht ist das Jugendalter eine Phase, die oft durch Stimmungs- und Gemütsschwankungen gekennzeichnet ist. Green, 1990 zufolge, ist häufig auch eine Zunahme negativer Emotionen in der Adoleszenz zu beobachten, die die erhöhte Auftretenswahrscheinlichkeit depressiver Störungen im Jugendalter, vor allem bei den Mädchen, erklären und mit sich bringen kann. Durch die zunehmende Beschäftigung mit der eigenen Person im Jugendalter geraten auch die eigenen Gefühle zunehmend in den Aufmerksamkeitsfokus. Neben eigenen Stärken gelangen eigene Schwächen in den Blickpunkt und werden in das Selbstbild integriert, was mit positiven und auch negativen Selbstbewertungen einhergehen kann. Dementsprechend findet sich bei der Entwicklung des Selbstwertgefühls im Jugendalter ein kurvilinearer Verlauf. Zunächst zeigt sich typischerweise ein Abfall des Selbstwertgefühls, der im Alter von etwa 12 bis 13 Jahren einen Tiefpunkt erreicht, siehe Harter 1990. Danach lässt sich ein allmählicher Anstieg beobachten, der von Kaplan 2004 darauf zurückgeführt wird, dass die Jugendlichen sich unabhängiger fühlen, neue Freiheiten für sich entdeckt haben und dass es ihnen zunehmend gelingt, ihre Gefühle zu kontrollieren. Es fällt allerdings auf, dass beim Selbstwertgefühl Geschlechtsunterschiede bestehen, die auf ein geringeres Selbstwertgefühl von Mädchen im Vergleich zu Jungen hinweisen. Siehe Quadman und Watson 2001. Dies wird darauf zurückgeführt, dass Mädchen ihren Körper häufiger negativ wahrnehmen als Jungen. Nach der Health Behavior in School-Aged Children-Studie aus dem Jahre 2010, an der sich über 200.000 Jugendliche aus 39 Nationen beteiligten, nahmen sich beispielsweise 27% der Mädchen und 22% der Jungen im Alter von 11 Jahren als zu dick wahr. Der Geschlechtsunterschied stieg auf 36% zu 24% im Alter von 13 Jahren und auf 40% zu 22% im Alter von 15 Jahren. Siehe dazu Curie et alii 2012. Auch wenn eine gewisse Konsolidierung des Selbstwertgefühls im Laufe des späten Jugendalters erfolgt, finden sich dennoch bei Mädchen häufig niedrigere Selbstbewertungen als bei Jungen, die unter anderem mit der negativeren Körperbewertung zusammenhängen. Insgesamt ist das Jugendalter laut Janke und Schlotter 2010 durch eine erhöhte emotionale Reaktivität sowie eine erhöhte negative und erniedrigte positive Befindlichkeit zu charakterisieren. In einer Studie von Lohaus, Bayer und Klein-Hässling 1994 wurden beispielsweise ca. 1700 Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 10 nach ihrer physischen und psychischen Befindlichkeit gefragt. Es zeigte sich ein Anstieg bei den Angaben zu physischen und psychischen Symptomen über die Klassenstufen hinweg, wobei der Zuwachs bei den psychischen Symptomen besonders deutlich war. Es handelt sich dabei vor allem um Angaben zur psychischen Befindlichkeit, wie Verärgerung, Erschöpfung, Traurigkeit, Ängstlichkeit und Einsamkeit. Auch hier finden sich deutlich negativere Angaben bei den Mädchen, wobei auch eine Rolle spielen mag, dass bei den Jungen eine Unterschätzung aufgrund von Geschlechtsrollenvorstellungen vermutet werden kann, da Jungen möglicherweise weniger bereit sind, negative emotionale Zustände mitzuteilen. Inwieweit es durch die charakteristischen Gefühlsschwankungen und die erhöhte emotionale Reaktivität im Jugendalter zu Problemen kommt, hängt zum einen von der Verfügbarkeit geeigneter Emotionsregulationsstrategien ab, zum Beispiel Selbstberuhigungsstrategien, Ablenkungsstrategien etc. Zum anderen spielt jedoch auch die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung eine Rolle. Dabei ist sowohl die Unterstützung durch die Eltern als auch der Austausch positiver und negativer Emotionen in der Interaktion mit Gleichaltrigen bedeutsam. Soziale Veränderungen. Auch bei den sozialen Beziehungen ergeben sich im Jugendalter zahlreiche Veränderungen. Während Eltern und andere Familienmitglieder in der Kindheit häufig die engsten und wichtigsten Bezugspersonen darstellen, werden die Peers im Zuge der Jugend zu wichtigen, teilweise sogar zu den wichtigsten Einflussgrößen. Darüber hinaus wächst das Interesse am anderen Geschlecht und die ersten intimen, gegengeschlechtlichen Freundschaften entstehen. Jugendliche beginnen, sich von ihren Eltern zu lösen und ein eigenständiges Leben aufzubauen. Die Beziehung zwischen Eltern und den jugendlichen Kindern stellt sich in diesem Altersabschnitt oft konfliktgeladener und weniger harmonisch dar. Dieses lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass Jugendliche nach mehr Autonomie streben und in persönlichen Angelegenheiten eigene Entscheidungen treffen möchten. Allerdings beziehen sich die meisten Streitereien eher auf weniger relevante Themen wie Kleidungsstil, Musikgeschmack oder den Haarschnitt. Zu gravierenden Auseinandersetzungen oder Zerwürfnissen zwischen Eltern und Kindern kommt es auch im Jugendalter nur in den seltensten Fällen. Siehe dazu Arnett, 1999. Gleichaltrige beeinflussen Jugendliche in vielerlei Hinsicht. Sie können in positiver Weise dazu beitragen, dass beispielsweise soziale Kompetenzen und ausgereiftere kommunikative Fähigkeiten erworben werden. In Bezug auf Verhaltensweisen wie Drogen- und Alkoholkonsum, riskantes oder delinquentes Verhalten, können Peers auch einen negativen Einfluss ausüben. Siehe zum Beispiel Gardner und Steinberg 2005, Lundborg 2006, Rose, Chesson, Presson und Sherman 1999. Insbesondere wenig gefestigte Jugendliche lassen sich häufig aufgrund sozialer Erwartungen und des Gruppendrucks zu illegalen Verhaltensweisen animieren. Ob und in welcher Weise sich derartige negative Einflüsse jedoch auswirken, hängt wiederum stark von den Eltern ab. Kinder engagierter Eltern, die ein angemessenes Erziehungsverhalten zeigen, sind weniger anfällig, dem Druck der Peergruppe zu erliegen. Siehe dazu Farrell und White 1998. Im Hinblick auf die persönliche Entwicklung stehen die Suche nach der eigenen Identität und die Auseinandersetzung mit Normen und Werten im Mittelpunkt des Jugendalters. Siehe dazu Marsha 1980. Viele Jugendliche sind sich noch unsicher, wer sie sind und wer sie sein möchten. Im Zuge dieser Unsicherheit probieren sie oft vieles aus und nehmen unterschiedliche Rollen an, um die für sie passende Identität zu finden. Auch ein Experimentieren in verschiedenen sozialen Kontexten und damit verbundenen sozialen Rollen kann zur Identitätsfindung beitragen. Optimalerweise führt dieser Prozess dazu, dass sich Jugendliche eine eigene Identität erarbeiten und dadurch gefestigter werden. Anforderungen und Überforderungen. Schon die körperlichen Veränderungen stellen neue Anforderungen an Jugendliche, da sie sich psychisch an das veränderte Erscheinungsbild ihres Körpers anpassen müssen. Daneben gehört zu den besonderen Anforderungen, die sich im Jugendalter stellen, eine Reihe von weiteren Entwicklungsaufgaben, die von Jugendlichen gelöst werden müssen. Siehe Flammer und Alsacker 2002. Bei Entwicklungsaufgaben handelt es sich nach Heavycurst 1972 um besondere Anforderungen, die sich typischerweise allen Individuen einer Altersgruppe stellen. Werden sie angemessen bewältigt, führt dies zu Zufriedenheit und Erfolg. Bleiben sie unbewältigt, können sich unglücklich sein und eine Missbilligung der Gesellschaft einstellen. Für das Jugendalter nimmt Heavycurst eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben an. Definition: Entwicklungsaufgaben sind teilweise kulturabhängige Herausforderungen oder Probleme, die sich typischerweise jedem Menschen im Entwicklungsverlauf stellen. Sie ergeben sich aufgrund der körperlichen Entwicklung, des kulturellen Drucks und aufgrund dadurch ausgelöster Wünsche und Erwartungen. Definition Ende. Überblick: Entwicklungsaufgaben des Jugendalters nach Heavycurst 1972. Aufbau neuer und reifer Beziehungen zu Gleichaltrigen des eigenen und anderen Geschlechts, Übernahme der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsrolle, Akzeptieren des eigenen Körpers und dessen effektive Nutzung, Loslösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern, ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern, Berufswahl und Ausbildung, Vorbereitung auf Partnerschaft und Familie, Erwerb intellektueller Fähigkeiten, um eigene Rechte und Pflichten ausüben zu können, Entwicklung sozialverantwortlichen Verhaltens und Aneignung von Werten und eines ethischen Systems, das einen Leitfaden für das eigene Verhalten darstellt. Überblick Ende. Auch wenn einige dieser Entwicklungsaufgaben veraltet erscheinen mögen und in der heutigen Zeit sicherlich nur noch sekundär eine Rolle spielen, wird dennoch deutlich, dass die Jugendphase durch viele Erwartungen und Herausforderungen gekennzeichnet ist. Das Handeln und Verhalten Jugendlicher wird zunehmend eigenverantwortlicher und weniger durch Eltern und andere Personen bestimmt. Dadurch birgt diese Lebensphase die Gefahr der Orientierungs- und Haltlosigkeit. Da im Jugendalter nicht selten zu den vielfältigen Entwicklungsaufgaben noch alltägliche Anforderungen wie Streitigkeiten mit Eltern, Geschwistern oder Gleichaltrigen oder kritische Lebensereignisse wie Umzug oder Erkrankung eines Elternteils hinzukommen können, verwundert es nicht, dass das Stresserleben gerade im Jugendalter besonders hoch ist. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse geben 93% der 18- bis 25-jährigen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen an, dass ihr Leben in den vergangenen 3 Jahren stressreicher geworden ist. Ein so hoher Wert wird in keinem der späteren Altersabschnitte auch nur annähernd erreicht. Siehe dazu auch Tabelle 17.1 des gedruckten Lehrbuches. Auch wenn sicherlich nicht alle Jugendlichen ein erhöhtes Stresserleben berichten, kann es dennoch durch ein Zusammenwirken von Entwicklungsaufgaben, kritischen Lebensereignissen und Alltagsproblemen zu Kaskadenwirkungen kommen, die mit einem Überlastungserleben einhergehen. Hinzu kommt, dass viele Jugendliche nicht über umfangreiche Erfahrungen im Umgang mit erhöhten Anforderungen verfügen. Dies bedeutet, dass wenig Erfahrung mit Stressbewältigungsstrategien besteht und auch soziale Unterstützung nicht immer in ausreichendem Maße mobilisiert werden kann. Als Konsequenz werden neue Bewältigungswege ausgetestet. Neben angemessenen Bewältigungswegen, wie Anwendung von Problemlösetechniken oder Verbesserung des Zeitmanagements, kommt es dementsprechend häufig auch zur Nutzung von Bewältigungswegen, die kurzfristig erfolgsversprechend sind, längerfristig aber keine angemessene Problemlösung erreichen, wie beispielsweise Alkohol- und Drogenkonsum, um Probleme auszublenden. Diese Zusammenhänge sind auch in Abbildung 17.2 des gedruckten Buches dargestellt. Wenn Überforderungssignale erkennbar werden, ist es daher wichtig, dass Jugendliche Unterstützung bei der Bewältigung von erhöhten Anforderungen erhalten. Im Folgenden soll exemplarisch auf einige besondere Entwicklungsaufgaben im Jugendalter eingegangen werden, die gerade in diesem Altersabschnitt von besonderer Relevanz sind. Der Fokus liegt dabei auf den Themenbereichen Sexualität, Berufswahl sowie Medien und Medienkompetenz. Sexualität. Der Umgang mit Sexualität gehört zu den zentralen Entwicklungsaufgaben, mit denen sich Jugendliche konfrontiert sehen. Nach Krahe 2008 lassen sich dabei mindestens 4 Teilaspekte differenzieren. Das Erleben körperlicher Veränderungen, die Aufnahme sexueller Aktivitäten, die Entwicklung von Verhaltensmustern zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten und die Integration dieser neuen Erfahrungen und Verhaltensweisen in eine sexuelle Identität, die in das Selbstbild aufgenommen wird. Zu den meisten der aufgeworfenen Thematiken ergeben sich Antworten aus einer repräsentativen Befragung zur Jugendsexualität, die in dem Zeitraum zwischen 1980 und 2009 regelmäßig wiederholt wurde, insgesamt bisher an 7 Erhebungszeitpunkten. Im Jahr 2009 nahmen laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zuletzt 2810 Jugendliche deutscher Staatsangehörigkeit und 732 Jugendliche mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an der Studie teil. Wie die körperlichen Veränderungen während der Pubertät wahrgenommen und bewertet werden, hängt wesentlich davon ab, wie Jugendliche auf die Veränderungen vorbereitet werden und welche Unterstützung sie dabei erfahren. Dazu lässt sich aus der Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entnehmen, dass sich der größte Teil der Jugendlichen in sexuellen Fragen für aufgeklärt hält. Die Anteile liegen bei 84% bzw. 83% für Mädchen bzw. Jungen. Im Jahr 1980 lagen die entsprechenden Werte bei 79% bzw. 75%. Hier ist also über den Studienzeitraum hinweg eine leichte Zunahme zu erkennen. Deutlich niedriger fallen diese Werte aus, wenn ein Migrationshintergrund vorliegt. 67% bei den Mädchen und 72% bei den Jungen. Wenn Informationsbedarf besteht, dann am ehesten zu den Themen Verhütung, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Praktiken. Bei den Mädchen darüber hinaus auch zu Schwangerschaft, Geburt und Schwangerschaftsabbruch. Die Eltern übernehmen sehr viel häufiger einen aktiven Part bei der Sexualaufklärung als noch im Jahre 1980, wobei dies in Migrantenfamilien allerdings deutlich weniger häufig der Fall ist als bei Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Neben dem Elternhaus übernimmt die Schule häufig einen wichtigen Part bei der Sexualaufklärung, wobei hier der Vorteil besteht, dass nahezu alle Jugendlichen erreicht werden. Unter den Aufklärungsmedien nehmen Jugendzeitschriften, kostenlose Aufklärungsbroschüren und Bücher vordere Ränge ein. Lediglich bei der Rolle des Internets gibt es einen entscheidenden Geschlechtsunterschied. Das Internet liegt bei den Mädchen lediglich auf Position 4 nach den 3 zuvor genannten Medien, während es bei den männlichen Jugendlichen insgesamt auf der 1. Position liegt. Dies gilt noch deutlicher für männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wenn man die Werte von 2005 und 2009 vergleicht, finden sich insgesamt die deutlichsten Zuwächse bei der Nutzung des Internets, das demnach eine zunehmende Bedeutung für die Aufklärung im Jugendalter erhält. Betrachtet man die Aufnahme sexueller Aktivitäten, dann sind erste Geschlechtsverkehrserfahrungen sicherlich ein bedeutsames Erlebnis für viele Jugendliche. In Abbildung 17.3 des gedruckten Buches findet sich der Anteil der 17-Jährigen mit Koitus-Erfahrungen in verschiedenen Erhebungswellen. Hier lassen sich 2 Trends erkennen. Zum einen ist der Anteil der 17-Jährigen mit Koitus-Erfahrungen seit 1980 deutlich angestiegen. Und zum anderen sind die deutlichen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, die 1980 noch erkennbar waren, mittlerweile verschwunden. In der Health Behavior in School-Aged Children Studie von Curie et al. 2012, abgekürzt HBSC-Studie, in der Befragungen bei 11-, 13- und 15-Jährigen stattfanden, werden ebenfalls Daten zu Geschlechtsverkehrserfahrungen berichtet. In Deutschland geben in dieser Studie 24% der Mädchen und 20% der Jungen an, über entsprechende Erfahrungen zu verfügen. Vergleicht man die Daten mit den korrespondierenden Daten für 15-Jährige aus der Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, so liegt der Anteil dort bei 21% und 17%, also recht ähnlich. Nach den internationalen HBSC-Daten liegt Deutschland allenfalls im unteren Mittelfeld. Der Gesamtmittelwert liegt bei 23% bei Mädchen und 29% bei Jungen. Daraus folgt, dass international eher die Jungen über frühe Erfahrungen mit Geschlechtsverkehr verfügen als die Mädchen, wobei es jedoch durchaus Länder gibt, bei denen das Geschlechtsverhältnis umgekehrt ist. Auch in der Studie der Bundeszentrale fällt auf, dass bei den 17-Jährigen tendenziell weniger Mädchen mit Migrationshintergrund über frühe Geschlechtsverkehrserfahrungen verfügen. 53% mit und 66% ohne Migrationshintergrund. Bei den Jungen ist das Verhältnis dagegen eher umgekehrt. 72% mit und 65% ohne Migrationshintergrund. Es ist also davon auszugehen, dass die genannten Trends, Zunahme von Koitus-Erfahrungen und Angleichung der Geschlechtsverhältnisse, durch den kulturellen Hintergrund moderiert werden. Eine weitere Rolle spielt der Bildungshintergrund, wobei Geschlechtsverkehrserfahrungen bei Jugendlichen mit einem Gymnasialhintergrund tendenziell später erfolgen als bei einem Hauptschulhintergrund. Was die Verhütung ungewollter Schwangerschaften und sexuell übertragbarer Krankheiten betrifft, kann man sagen, dass der Anteil der Jugendlichen, der beim ersten Geschlechtsverkehr keine Verhütungsmittel nutzte, von 20% bei Mädchen und 29% bei Jungen im Jahre 1980 auf heute 8% bei beiden Geschlechtsgruppen deutlich zurückgegangen ist. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund zeigen sich ähnliche Rückgänge, von 19% auf 12% bei Mädchen und von 34% auf 18% bei Jungen, wobei hier nur Vergleiche zwischen 2005 und 2009 möglich sind, da aus den früheren Jahren keine Daten vorliegen. Am häufigsten werden Kondome zur Verhütung genutzt, wobei mit zunehmender Erfahrung verstärkt auf hormonelle Verhütungswege, zum Beispiel die Pille, zurückgegriffen wird. Insgesamt kann man das Jugendalter als ein Experimentierfeld sehen, in dem unterschiedliche Erfahrungen im Umgang mit der eigenen Sexualität entstehen, die die sexuelle Identität prägen. Die ersten sexuellen Erfahrungen können Einstellungen und Verhalten im Bereich der Sexualität prägen und auch zur Findung einer eigenen sexuellen Orientierung beitragen. Da die frühen Erfahrungen in diesem Bereich für die nachfolgende Entwicklung bedeutsam sein können, ist es dementsprechend wünschenswert, dass Jugendliche ausreichend und kompetent informiert sind und dass ihnen Ansprechpersonen im Fall eines Unterstützungswunsches zur Verfügung stehen. Berufswahl. Mit der Berufswahl werden entscheidende Weichen für das künftige Leben gestellt, da ein erheblicher Teil der Lebenszeit auf das Arbeitsleben entfällt. In früheren Jahrhunderten bestanden dabei kaum Freiheitsgrade, weil bei Jungen häufig der Beruf des Vaters weitergegeben wurde und bei Mädchen die Hausfrauenrolle, also Haushaltsführung und Kindererziehung, im Vordergrund stand. Da die Pubertät später eintrat und der Übergang in den Beruf früher erfolgte, war der Zeitraum, der auf das Jugendalter entfiel, deutlich geringer. Demgegenüber beginnt laut Hurlmann 2007 die Jugendzeit heute nicht nur früher, sondern sie verlängert sich auch durch den relativ späten Eintritt in das Berufsleben. Dieser Trend wird auch dadurch unterstützt, dass der Studierendenanteil zunimmt und der Anteil an Jugendlichen, die unmittelbar nach der Schule eine Berufsausbildung beginnt, abnimmt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von 2013 sank die Anzahl der Auszubildenden in Deutschland von 1991 bis 2012 von ca. 1,7 Millionen auf 1,4 Millionen. Im selben Zeitraum nahm die Anzahl der Studierenden von ca. 1,8 auf 2,5 Millionen zu. Auffällig ist dabei insbesondere der zunehmend höhere Anteil der weiblichen Studierenden, der 1980 noch bei 36,7% lag und 2012 47,4% erreichte. Eine zentrale Thematik für Berufswahlentscheidungen ist es, eine Passung zu finden zwischen den persönlichen Voraussetzungen, die ein Jugendlicher mitbringt, und den Anforderungen, die durch einen Beruf gestellt werden. Diese Passungsfindung kann unter verschiedenen theoretischen Perspektiven erfolgen. Nach Hentrich 2011 lassen sich dabei unter anderem die folgenden Perspektiven unterscheiden. Erstens, die differenzialpsychologische Perspektive. Hier geht es darum, die Eignung und Neigungen einer Person mit den Persönlichkeitseigenschaften, die in einem Beruf gefordert werden, in Einklang zu bringen. Zum Beispiel das Intelligenzprofil einer Person mit dem intellektuellen Anforderungsprofil eines Berufes. Zweitens, die typologische Perspektive. Hier werden Persönlichkeitstypologien gebildet, zum Beispiel die unternehmerische Persönlichkeit, und mit dem Gesamtprofil eines Berufes und seines Umfeldes in Verbindung gesetzt. Drittens, die entscheidungstheoretische Perspektive. Bei dieser Perspektive geht es darum, Berufswahlentscheidungen zu analysieren, zum Beispiel Art der Kriterien, die bei der Berufswahl eine Rolle gespielt haben, Rationalität des Entscheidungsprozesses etc. Viertens, die entwicklungspsychologische Perspektive. Hier wird die Berufswahl als ein lebenslanger Entwicklungsprozess betrachtet, bei der jede Entscheidung Konsequenzen für nachfolgende Entscheidungen hat. Fünftens, die allokationstheoretische Perspektive. Bei dieser Perspektive stehen vor allem die Wechselwirkungen zwischen individuellen Berufswahlentscheidungen und gesellschaftlichen Bedingungen der Berufswahl im Zentrum des Interesses. Wie durch die unterschiedlichen Perspektiven deutlich wird, handelt es sich bei der Berufswahl um eine komplexe Entscheidung, die in der Regel mit weitreichenden Konsequenzen auf unterschiedlichen individuellen, sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ebenen verbunden ist. Es ist daher nicht überraschend, dass viele Jugendliche Probleme bei der Berufswahl haben und sich häufig erst im letzten Jahr vor dem Abschluss der Schullaufbahn zu einer Entscheidung durchringen. Siehe Kaplan 2004. Die Entscheidungsprobleme sind nicht auf einen Mangel an Informationen zurückzuführen, wie eine repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung zur Berufswahl Jugendlicher zeigt. Als problematisch wird eher empfunden, bei der Fülle der vorhandenen Informationen den Überblick zu behalten. Hier besteht offenbar ein Bedürfnis, Hilfestellung beim Umgang mit der Komplexität der Informationen zu erhalten. Insgesamt sind nach dieser Repräsentativumfrage von Prager und Wieland 2005 72% der befragten 14- bis 20-jährigen Jugendlichen optimistisch, dass sie den richtigen Beruf wahrscheinlich oder ganz bestimmt finden bzw. schon gefunden haben. Der größte Teil der Jugendlichen hat genaue Vorstellungen davon, was ihn in dem gewählten Beruf erwartet. Wobei die Gymnasiasten und Realschüler mit 64% deutlich klarere Vorstellungen haben als die Hauptschüler mit 49%. Insgesamt sind nach dieser Studie 63% der Jugendlichen bereit, für ihr berufliches Vorankommen Opfer zu bringen, während 37% eher privaten Interessen Vorrang einräumt. Bei der Berufswahl spielen offenbar geschlechtsrollenbezogene Präferenzen eine wichtige Rolle. So ist noch immer zu beklagen, dass der Anteil weiblicher Beschäftigter in den sogenannten MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik noch immer nur bei 14% liegt, mit nur geringen Differenzen zwischen akademischen und nicht-akademischen Anforderungsniveaus. 17% versus 14%. Unter den MINT-Fächern liegen die Anteile weiblicher Beschäftigter in den Bereichen Technik und Informatik besonders niedrig, mit einem Anteil zwischen 13% und 17%. Laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit 2014 werden dagegen höhere Anteile in den Bereichen Mathematik und Naturwissenschaften mit jeweils circa einem Drittel erzielt. Hier sind weitere Maßnahmen notwendig, um das Interesse weiblicher Schul- und Studienabsolventen für diesen Bereich zu steigern. Mediennutzung. Durch die technischen Innovationen der letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich die Medienlandschaft nachhaltig verändert. Neben den traditionellen Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Radio und Fernsehen sind zunehmend neue Medien wie Computer, Spielekonsolen und Smartphones getreten. Gerade Jugendliche haben das Innovationspotenzial der neuen Medien schnell für sich entdeckt und ihr Verhalten, insbesondere im Freizeitbereich, darauf eingestellt. Wenn man Daten zur Mediennutzung im Jugendalter sucht, dann bieten sich in Deutschland dazu die Studien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest, abgekürzt MPFS, an, der seit 1998 im jährlichen Abstand repräsentative Erhebungen zur Mediennutzung von Jugendlichen in einem Altersbereich zwischen 12 und 19 Jahren durchführt. Eine Zusammenfassung der Veränderungen im Nutzungsverhalten auf der Basis der MPFS-Studien zwischen 1998 und 2013 findet sich in Feierabend, Karg und Ratgeb 2013. So lässt sich beispielsweise feststellen, dass 1998 insgesamt 48% der Jugendlichen, 33% der Mädchen und 63% der Jungen, täglich oder mehrmals täglich einen Computer nutzten, während dieser Anteil im Jahre 2013 auf 91% gestiegen ist. Während es 1998 noch deutliche Geschlechtsunterschiede gab, sind sie im Jahr 2013 komplett verschwunden. Die häufigsten Funktionen sind bei der Computernutzung Kommunikation 45%, Unterhaltung 24%, Spiele 17% und Informationssuche 13%. Tägliches oder mehrmals wöchentliches Spielen mit einer Spielekonsole gaben 2004 22% der Jugendlichen an, 6% der Mädchen und 37% der Jungen. Im Jahr 2013 lagen die entsprechenden Zahlen bei 23%, 9% der Mädchen und 37% der Jungen. Aus dem Zeitraum vor 2004 lagen zu dieser Frage keine Daten vor. Auffällig ist hier, dass die Anteile über die Zeit hinweg nahezu konstant geblieben sind und auch die Geschlechtsunterschiede noch vorhanden sind. Es ist allerdings zu bedenken, dass auch Computer und Smartphones die Möglichkeit zu Videospielen bieten. Ein Handy besaßen 1998 8% der Jugendlichen und im Jahr 2013 96%, darunter 72% Smartphones. Die Hauptfunktionen bei der Handynutzung waren im Jahr 2013 Telefonieren 75%, SMS-Kommunikation 72%, Internetnutzung 75%, Erstellen von Fotos bzw. Videos 48% und Handyspiele 47%. Ein großer Teil der Handy- wie auch der Computernutzung entfällt dabei, vor allem bei Mädchen, auf die Nutzung sozialer Netzwerke. Als wichtigste Apps auf dem Handy werden dementsprechend von 81% der Jugendlichen Instant Messenger wie WhatsApp und von 61% soziale Online-Netzwerke wie Facebook angegeben. Ein Gesamtüberblick zur Nutzungshäufigkeit von Medien im Jugendalter im Jahre 2013 findet sich in Abbildung 17.4 des gedruckten Buches. Wie Feierabend und Kollegen in ihrem Resümee festhalten, ist es in den vergangenen Jahren zu einer ständigen Erweiterung der Medienwelt gekommen. Es lässt sich aber gleichzeitig konstatieren, dass der Gebrauch der neuen Medien keinesfalls die Nutzung der traditionellen Medien ersetzt, da das Nutzungsverhalten bei den meisten traditionellen Medien konstant geblieben ist. Es kommt also eher zu Ergänzungs- als zu Ersetzungseffekten. Da die Mediennutzung insgesamt zugenommen hat, kann man sich fragen, welche negativen und positiven Konsequenzen damit verbunden sein können. Im Folgenden soll diesen Fragen nachgegangen werden. Potenzielle negative Konsequenzen von Mediennutzung. Betrachtet man zunächst negative Medienwirkungen, so lässt sich beispielsweise belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen einer starken Nutzung elektronischer Medien und dem Ausmaß der körperlich-sportlichen Aktivitäten gibt. Nach Lampert, Sygusch und Schlack 2007 zeigt sich insbesondere bei Jugendlichen, die täglich mehr als 5 Stunden mit der Nutzung elektronischer Medien verbringen, nicht nur eine deutlich verringerte körperlich-sportliche Aktivität, sondern auch eine stärkere Betroffenheit durch Adipositas. Da bei umfangreichem Medienkonsum deutlich weniger Zeit für körperliche Aktivitäten bleibt, Zeitverdrängungshypothese, ist dieser Zusammenhang nachvollziehbar. Weiterhin lassen sich negative Korrelationen zwischen Medienkonsum und Schulleistungen nachweisen, wobei die Schulleistungen tendenziell geringer ausfallen, wenn ein hoher Medienkonsum stattfindet. Siehe dazu zum Beispiel Johnson, Cohen, Carson und Brooke 2007 oder Zimmermann und Christiakis 2005. Ähnlich wie bei den sportlichen Aktivitäten kann auch in diesem Fall die Zeitverdrängungshypothese zur Erklärung herangezogen werden. Wenn viel Zeit mit Medien verbracht wird, verbleibt weniger Zeit für die Schule, zum Beispiel für Hausaufgaben. Neben der Zeitverdrängungshypothese kann weiterhin die Hypothese einer reduzierten Konsolidierung von Gedächtnisinhalten bei der Erklärung der Effekte eine Rolle spielen. Durch die Beschäftigung mit emotional auffühlenden Medien wie Computerspielen oder gewalthaltigen Filmen kann es zu einer reduzierten Konsolidierung zuvor gelernter Inhalte kommen. Exkurs: Einfluss von gewalthaltigen Medieninhalten auf Gedächtnisleistungen. In einer Studie von Maas, Klöpper, Michel und Lohaus 2011 konnte gezeigt werden, dass Wortlisten schwerer behalten werden, wenn nach der Lernphase eine Auseinandersetzung mit gewalthaltigen Medieninhalten stattfindet. Dazu wurden Jugendliche gebeten, zunächst Wortlisten zu lernen. Im Anschluss wurden 4 Experimentalbedingungen realisiert. Ein Teil der Jugendlichen wurde mit gewalthaltigen Medieninhalten konfrontiert, entweder in Form eines Videospiels oder eines Spielfilms, während andere Jugendliche nicht gewalthaltige Medien konsumierten, ebenfalls als Videospiel oder in Form eines Films. Es zeigte sich, dass die gewalthaltigen Medieninhalte mit erhöhten Herzraten assoziiert waren, was die Annahme unterstreicht, dass mit den gewalthaltigen Medien in stärkerem Maße eine emotionale Beteiligung der Jugendlichen erreicht wurde. Gleichzeitig waren die Gedächtnisleistungen in diesem Fall deutlich niedriger als bei nicht gewalthaltigen Medieninhalten, unabhängig von der Präsentationsform als Videospiel oder Film. Exkurs Ende. Ein konsistent hoher Medienkonsum kann also die Zeit zum Lernen reduzieren und, vor allem wenn emotional auffühlende Medieninhalte konsumiert werden, auch die Konsolidierung von zuvor Gelerntem im Gedächtnis reduzieren. Die Bezüge zu den Schulleistungen sind dabei vermutlich als bidirektional zu sehen. Starker Medienkonsum kann zu einer Verschlechterung der Schulleistungen beitragen. Und umgekehrt können schlechte Schulleistungen den Medienkonsum verstärken, um sich dadurch von Misserfolgen in der Schule abzulenken. Beides kann sich gegenseitig bedingen und verstärken. Weiterhin können sich negative Medienwirkungen aus der Nutzung sozialer Netzwerke ergeben, wenn es zu Mobbing-Erlebnissen kommt. Siehe dazu Smith et al. 2008 sowie Patchin und Hinduja 2010. Soziale Netzwerke bieten die Möglichkeit, andere Jugendliche ohne direkte Konfrontation zu mobben und dabei schnell eine hohe Verbreitung innerhalb des sozialen Netzwerks zu erreichen. In einer Studie von Glüher und Lohaus 2014, an der 1906 Jugendliche der 5. bis 10. Klasse teilnahmen, gaben 28,3% der Jugendlichen an, in der Vergangenheit gemobbt worden zu sein. Von den Jugendlichen mit Mobbing-Erfahrungen gaben 17,5% an, im realen Leben offline Mobbing erfahren zu haben und weitere 8% offline und Online-Mobbing erlebt zu haben. Ausschließliche Online-Mobbing-Erfahrungen hatten nur 2,8% der Jugendlichen. Wenn man die Wirkungen der Mobbing-Erfahrungen betrachtet, so berichten Jugendliche mit Erfahrungen als Opfer von Mobbing über mehr psychische und physische Symptomatiken sowie über ein geringeres Selbstwertgefühl. Dies gilt besonders deutlich für Jugendliche, die eine Kombination von Offline- und Online-Mobbing erlebt haben. Wenn es also zu Mobbing-Erfahrungen kommt, kann eine Partizipation in sozialen Netzwerken zu den erlebten negativen Auswirkungen beitragen. Potenzielle positive Konsequenzen von Mediennutzung. Die Nutzung von Medien hat neben den potenziell negativen Konsequenzen auch eine Vielzahl positiver Konsequenzen für Jugendliche. Dabei ist zunächst hervorzuheben, dass die Mediennutzung mit einer Reihe von Bewältigungsfunktionen für Jugendliche verbunden sein kann. So können Medien beispielsweise in der Funktion genutzt werden, sich Ablenkung oder Ruhe und Entspannung zu verschaffen, um einen Ausgleich für eine Anspannungsphase zu bekommen. Weiterhin bieten beispielsweise soziale Netzwerke im positiven Sinne die Möglichkeit, emotionale Unterstützung zu erhalten, zum Beispiel durch Gleichaltrige. So lässt sich beispielsweise feststellen, dass viele Jugendliche über soziale Online-Netzwerke ihren Freundeskreis erweitern und gleichzeitig auch außerhalb der sozialen Online-Netzwerke über Freundschaften verfügen. In vielen Fällen bereichern die sozialen Online-Netzwerke Freundschaften, die auch im realen Leben bestehen, und erweitern gleichzeitig die Möglichkeiten, zusätzlich zu anderen Menschen, auch außerhalb der eigenen Wohnumgebung, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Durch die Verfügbarkeit von Kontakten innerhalb und außerhalb von sozialen Online-Netzwerken erweitern sich die Chancen, bei Problemen Unterstützung zu erhalten. Auch unabhängig von sozialen Online-Netzwerken bietet das Internet eine Vielzahl von Möglichkeiten, Unterstützung bei der Lösung von Problemen zu erhalten. So bietet das Internet beispielsweise Hilfen bei Leistungsproblemen, zum Beispiel tutorielle Unterstützung bei mathematischen Problemen, Hilfen bei sozialen Problemen, zum Beispiel durch Ratgeberseiten, oder Hilfe bei materiellen Problemen, zum Beispiel Beratung bei Verschuldung. Die Nutzung von Medien kann also dabei helfen, eigene Emotionen zu regulieren und zur Lösung eigener Probleme beizutragen. Sie bieten dabei gleichzeitig den Vorteil eines niedrigschwelligen Zugangs mit einem hohen Ausmaß an Anonymität und einer gleichzeitig guten Erreichbarkeit für Jugendliche. Ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Mediennutzung ist die Entwicklung einer Medienkompetenz im Jugendalter. Um mögliche negative Wirkungen von Medien zu vermeiden und gleichzeitig die Vorteile der verfügbaren Medienvielfalt für sich nutzen zu können, ist es wichtig, frühzeitig zu lernen, kompetent mit Medien umzugehen. Wie das EU Kids Online Project zeigt, besteht hier für Deutschland im internationalen Vergleich noch Nachholbedarf, wobei nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch Elternhaus und Schule daran Anteil haben sollten. Siehe dazu Livingstone, Hedden, Görzig und Olafsson, 2011.